durch Uncivilized, durch die Serie, die wir gerade veröffentlicht haben, merke ich, wie viele Leute, inklusive mir selbst, sich irgendwie gesehen fühlen in bestimmten Gefühlen und Bedürfnissen, die lange Zeit nicht so kommuniziert wurden. Und das ist total wertvoll. Der Regisseur Bilal Bahadur der Serie hatte relativ früh am Anfang, so hat er mir deutlich gesagt, so sein Hauptziel ist eigentlich, dass Leute wie er sich verstanden fühlen, so, und einfach von diesem Gefühl der Einsamkeit wegkommen.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach. Draußen geht das Vogelgezwitscher los. Ab und zu bahnt sich die Sonne ihren Weg direkt in unsere Herzen. Und die Menschen scheinen aus so einer Art, ja, so einem Zustand des Dämmerns zu erwachen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde das tendenziell extrem gut. Mein Name ist Sven Häusler und ich werde alles dafür tun, dass ihr gute kommende 60 Minuten habt. Neue Folge, neues Thema. In den kommenden 2 Folgen geht es um Einsamkeit und Migration. Ein Thema, das ich ganz besonders interessant finde. Wobei, ganz ehrlich, eigentlich sage ich das bei jedem Thema, dass ich es besonders interessant finde. Aber ich meine es auch wirklich so, es ist jedes Mal so. Wer hätte gedacht, ich bin auch heute wieder nicht alleine. Er ist 1994 in Mönchengladbach geboren. Sein Großvater kam als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland, verstarb leider früh bei einem Autounfall, sodass die beiden sich nie wirklich begegnet sind. Er hat Sozialwissenschaften und VWL an der Uni Köln studiert und schon während des Studiums begonnen, ehrenamtlich Filme mit gesellschaftlichem Fokus zu produzieren. Er hat 2015 mit 21 Jahren seine eigene Produktionsfirma gegründet. Seine Arbeiten kreisen oft um die Themen Identität, Migration, Integration und das Gefühl des Fremdseins in der deutschen Gesellschaft. Er ist Mitbegründer des Vereins Teller ohne Rand. 2019 erhielt er den Preis der Initiative Kultur- und Kreativpiloten. 2022 war er nominiert für den CIVIS, Europas Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt. Und im Februar diesen Jahres, also 2025, wurde er für seine ZDF-Serie Uncivilized mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion nominiert und ausgezeichnet. Zu Recht, wie ich finde. Herzlich willkommen, Shardash Yüksel.
Hi Sven, danke dir für die Einladung und die schönen Worte.
Ja, ich habe es kürzlich schon mal gesagt in einer Folge, es ist halt, man haut da so ein paar Fakten raus und das ist dann irgendwie so lebensbeschreibend, aber wir sind natürlich alle sehr, sehr viel mehr als unsere berufliche Laufbahn, auf die sich dann oft reduziert. Absolut. Aber so hat man so ein ungefähres Bild von dir. Shardash, wir haben uns aus der Ferne kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, und so kam es auch dazu, dass ich dich hier vorgeschlagen habe für die Kopfsalat-Folge. Ich habe nämlich deine vorhergehende Serie, also bevor du Uncivilized gemacht hast, hast du Rebels gemacht, einen Dreiteiler, und da habe ich dich angeschrieben über Insta. Was ich manchmal mache, ich schreibe manchmal, nicht stalking-mäßig, ich mache das nicht jede Woche, aber ich mache das vielleicht so 1-2 Mal im Jahr, wenn mir was begegnet von kreativen Menschen, dass ich sage, oh, das möchte ich diese Menschen jetzt wissen lassen, und dann schreibe ich einfach nur so 2 Zeilen, so hey, habe ich gesehen, habe ich gehört, was auch immer es war, hat mir gut gefallen.
Na klar, ich erinnere mich sehr gut tatsächlich, ja, das war meine ARD-Serie Rebels. Das war ja auch keine Stalking-Nachricht, also das war es ja überhaupt nicht so, das waren total liebe Worte und das hat mich total gefreut, ich erinnere mich gut daran. Weil klar, man bekommt total viele solcher Nachrichten, wenn man gerade ein Projekt rausbringt, was ja auch total schön ist. Aber ich finde es gerade irgendwie so aus der Branche heraus nochmal schöner manchmal, wenn man sich so, also weil wir ja auch irgendwie alle Teil einer Branche sind und irgendwie diese Branche auch irgendwie so davon lebt, dass irgendwie Leute so mit ausgefahrenen Ellbogen und Konkurrenzdenken irgendwie so durch diese Branche fahren. Deswegen fand ich das umso schöner, dass du irgendwie so liebe Worte geschrieben hast und auch direkt angeboten hast, dass wir uns mal auf dem Kaffee persönlich kennenlernen. Ich glaube, wir folgen uns ja beide irgendwie schon ein bisschen länger, aber das war so der Punkt, da haben wir zumindest mal miteinander geschrieben.
Ja, total. Und das war auch so nett, weil das kam ja von Herzen. Ich habe das halt eben, wie gesagt, gesehen, dass das Rebels und fand es einfach wirklich toll. Und dann schriebst du zurück, dass du meine Reihe Role Models gesehen hast. Und das ist natürlich echt total schön. Man geht auf jemanden zu und stellt fest so, die Person hat meine Arbeit auch wahrgenommen. Und das wäre ansonsten im Verborgenen geblieben.
Absolut. Die
gegenseitige Wertschätzung sozusagen.
Total.
Shadash, hast du ein Highlight uns mitgebracht? Hast du ein Highlight der vergangenen Tage, Woche, großzügig gefasst, 2 Wochen, ein Erlebnis, wo du sagst, das würdest du gerne teilen?
Es gibt so einiges. Also zum einen muss man sagen, ich komme tatsächlich gerade erst von der Grimme-Preisverleihung und war das erste Mal da. Das ist natürlich irgendwie ein ganz großes Highlight in meinem Leben irgendwie. Auf so einer Bühne stehen zu dürfen, so einen renommierten Preis in die Hände nehmen zu dürfen, so viele andere spannende Menschen, die mit ihren spannenden Projekten ausgezeichnet wurden, irgendwie da kennengelernt zu haben. Das war so ein großes Highlight, aber es gibt so ein kleines Highlight, das für mich irgendwie noch eine größere Bedeutung hat, und das sich so die letzten Wochen seit dem Release unserer Fiction-Serie Uncivilized immer und immer wiederholt. Und das ist, dass mir kontinuierlich Leute schreiben. Ja, vor ein paar Tagen hatte ich noch eine Nachricht und lese so auch Kommentare durch, also nicht nur Nachrichten, sondern auch irgendwie so öffentliche Kommentare auf TikTok und Instagram, weil mich das so interessiert manchmal. Und bekomme immer und immer wieder mit und zu spüren, wie Leute das allererste Mal mit unserer Serie, mit Uncivilized, in der ZDF-Mediathek waren. Du siehst, also du liest so diese Kommentare durch und siehst so, die Leute wissen nicht, was ist die ZDF-Mediathek. So, die haben davon noch nie was gehört. Dann beantworten die sich so gegenseitig, wo man die ZDF-Mediathek findet und was man dafür tun muss. Und dann fragt jemand, ob man dafür bezahlen muss. Und der andere sagt, Großartig. Nee, du musst nicht dafür bezahlen. Und da war jemand dabei, der hat auf Netflix nach der ZDF-Mediathek gesucht. Also so, das ist wirklich so, das erfüllt mich mit so großer Freude, irgendwie zu sehen, da gibt es jetzt irgendwie ein Projekt, das eine bestimmte Community anspricht, die einfach noch nicht angesprochen wurde mit dieser Mediathek. Und das ist mir einfach so wichtig, weil es ist am Ende des Tages der öffentlich-rechtliche Rundfunk. So, das ist nicht einfach irgendein Privatsender, der bestimmte Communities auch meinetwegen ignorieren kann, wenn er irgendwie Lust drauf hat, sondern das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist ein System, das von uns allen getragen wird, auch von denjenigen, die noch nie was von der ZDF-Mediathek gehört haben. Ja. Insofern, das war so ein kleines, aber sehr schönes Highlight für mich.
Ja, ich habe es verfolgt, dass du das gepostet hast und ich musste wirklich herzlich lachen. Es war so toll, weil Leute meinten so, ja Mist, ZDF habe ich nicht. Also das Abo sozusagen. Ja. Und so, nee, ist einfach alles für alle da. Und es ist, ja, es sollte einem wirklich zu denken geben. Ne? Also dass da wirklich ein großer Personenkreis in unserer Gesellschaft ist, der die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen gar nicht kennt.
Total.
Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass in den Strukturen der Öffentlich-Rechtlichen sich auch relativ wenig Menschen mit Migrationsgeschichte aufhalten und da Entscheidungsträger sind. Und das ist ja wie so oft dann auch Teil der Herausforderung an den Strukturen, muss sich echt vieles ändern. Aber ja, sehr schöne Anekdote. Danke fürs Teilen. Ich hab auch eine, da kann man auch vom Großen ins Ganze kommen, weil mein Highlight ist tatsächlich Gespräche mit Menschen auch. Also nicht zuletzt die Gespräche hier im Rahmen des Podcasts, aber auch generell, also sich austauschen, ins Gespräch kommen mit Leuten und darüber Hoffnung schöpfen, weil man dann doch immer wieder auf Leute stößt, oder mir geht es so, wo ich hinterher denke, wow, was für eine tolle Person. Was für eine tolle Haltung, toll, was die Person auf die Beine stellt oder auch einfach nur halt eben mit welcher Haltung die Person durchs Leben geht. Das gibt mir gerade so in herausfordernden Zeiten wirklich viel Hoffnung. Eine große Herausforderung für mich ist dabei, wirklich so über die eigene Blase hinauszukommen und also mein Wunsch irgendwie, ich möchte auch mal mit Leuten reden, die halt eben nicht eine ähnliche Sozialisation haben, aus der gleichen Stadt kommen, vielleicht eine gleiche Bildung haben und so weiter, sondern darüber hinaus. Und im ganz Kleinen als Beispiel hatte ich das kürzlich, war ich war einkaufen im Supermarkt, halte der älteren Dame hinter mir irgendwie kurz die Tür auf, weil die mit Rollator unterwegs war. Dann meinte sie, ich kenne sie irgendwoher. Dann wollte ich natürlich sagen, ja klar, Rundfunk, Hörfunk, Radio. Nee. Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich aus dem Kiez oder so, wenn sie hier in der Gegend wohnen. Und dann plauderte sie los und ich muss gestehen, es war dieser kurze Moment, wo ich dachte, oh, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, das könnte jetzt vielleicht ein längeres Gespräch werden. Ich habe mich sofort dafür geschämt, für diesen Gedanken, sondern dachte so, ey, what the fuck, die 5 Minuten werden ja wohl drin sein. Und dann war das so ein süßes Gespräch und sie wollte auch gar nicht mehr von mir, als halt irgendwie einen kurzen, netten, nachbarschaftlichen Austausch. Und hinterher dachte ich, wie toll von ihr einfach diese kleine Kontaktaufnahme. Ich kenne sie irgendwoher, oder? Ich habe sie schon mal gesehen. So fand ich einfach, es war ein berührender Moment.
Total. Also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem dieses Ansprechen im Alltag. Das ist ja wirklich so durch die ganze Digitalisierung und dass wir alle irgendwie auf unsere Handys schauen und sowas. Das merkt man ja schon sehr, wie absurd schön sich das manchmal anfühlt, irgendwie ein ganz normales Gespräch im Alltag zu führen, weil man ja wirklich daran gewöhnt ist, so dass Leute nicht mehr so sehr auf der Straße anzusprechen, sondern halt irgendwie am Handy zu sein. So, du nimmst ja gar nicht mehr wahr, ob da jetzt irgendwie oft jemand vorbeiläuft, den du kennst oder nicht.
Ja, ich überfahre relativ häufig fast mit meinem Fahrrad Leute, weil sie Gedanken versunken auf ihr Telefon gucken, über die Straße laufen.
Ja.
Das stimmt. Ja, und dieses, das was man ja, diese Erzählung, hey, in USA ist es so oberflächlich, so hey, what's up, how are you? Ich muss sagen, dass mich das eher positiv berührt, wenn man hier und da mal einfach gespiegelt bekommt, dass man wahrgenommen wird. Also hat absolut. Ja oft einfach nur damit zu tun, oder in Italien passierte das auch ganz viel, dass einfach du merkst, die Leute nehmen mich wahr. Und das ist dann kurz der eine nette Satz und das reicht dann auch. Ich versuche mir das auch wieder ein bisschen mehr anzueignen.
Ja, voll schön.
Shanash, was kommt denn dir bei dem Begriff Einsamkeit in den Sinn?
Ich finde, Einsamkeit ist so ein großer Begriff, den man wirklich auf so vieles anwenden kann. Ich finde, also was jetzt gerade einfach sehr präsent ist bei mir, ist auch durch Uncivilized, durch die Serie, die wir gerade veröffentlicht haben, merke ich, wie viele Leute, inklusive mir selbst, sich irgendwie gesehen fühlen in bestimmten Gefühlen und Bedürfnissen, die lange Zeit nicht so kommuniziert wurden. Und das ist total wertvoll. Der Regisseur Bilal Bahadur der Serie hatte relativ früh am Anfang, so hat er mir deutlich gesagt, so sein Hauptziel ist eigentlich, dass Leute wie er sich verstanden fühlen, so, und einfach von diesem Gefühl der Einsamkeit wegkommen. Und so insofern ist das gerade sehr präsent bei mir, dieses Gefühl von, da sind Leute da draußen, die schauen sich irgendwie eine Serie gerade an und merken, ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl. So ein konkretes Beispiel, in der Serie geht es, die erste Episode spielt nach 9/11, also einen Tag nach dem Anschlag in New York. Und wir erzählen eine Geschichte, die eigentlich, also als wir die so geschrieben und auch recherchiert haben, schon außergewöhnlich klingt so. Also da ist jemand, der will sich nicht an einer Schweigeminute beteiligen und hat große Konsequenzen zu fürchten. Und der macht es nicht, weil er Terror verharmlost, sondern so aus so einer jugendlichen Naivität, so wie man das halt irgendwie in diesem Alter auch macht bei ganz vielen verschiedenen Themen. Aber das, was da rein interpretiert wird, das ist das eigentlich Dramatische. Und wir haben so viele Nachrichten, Briefe, alles Mögliche bekommen, wo Leute gesagt haben, mir ging es genauso. Ich hatte genau die gleiche Situation in der Schule. Und das ist irgendwie so, das hätte ich persönlich, ehrlich gesagt, also wirklich nicht erwartet, dass es in diesem Ausmaß irgendwie so häufig vorgekommen ist. Aber das ist der Fall. Und das ist irgendwie Es ist schön, von diesem Bereich, von diesem Gefühl der Einsamkeit wegzukommen und zu merken, ich bin nicht alleine, ich habe nicht alleine diese Erfahrung gemacht. Es gab irgendwie mehrere Leute, man kann sich austauschen. Und ganz viele Leute, die halt auch irgendwie jetzt das erste Mal richtig darüber sprechen. Und auch das ist ja total wichtig im Zuge von Einsamkeit, irgendwie ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen. Und das ist ja meistens der erste, aber der schwerste Step. So. Insofern ja, es ist es irgendwie auch schön, dass auch wir als Medienschaffende irgendwie etwas dazu beitragen können.
Ja, total. Vielleicht für die Menschen, die unverständlicherweise die Serie noch nicht gesehen haben. Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Ihr erzählt anhand von größeren gesamtgesellschaftlichen Ereignissen, erzählt ihr die Lebensgeschichte von Menschen mit einer Migrationsgeschichte.
Genau.
Lebensrealitäten. Und wie du es gerade schon beschrieben hast, sind die natürlich, bestehen die aus vielen Schichten, diese Identitäten. Und genau, ich fand das sehr schön, weil es oft in der Erzählung noch einen ganz anderen Twist bekommt, wie die Geschichten sich entwickeln, weil sie andere Perspektiven eröffnen, wie sie viel zu selten erzählt werden. Und das, was du gerade beschreibst, dieses Verhalten dieses jungen Menschen wird zurückgeführt auf seine Herkunftsgeschichte, auf seine, in anderen Geschichten, auf die Religion, auf die Identität. Ist das eine vielleicht im Gesamten vielleicht sogar die Kehrseite einer Identitätsdiskussion, die wir haben, dass wir vielleicht zu sehr fokussieren? Also jeder Mensch ist mehr als seine Herkunftsgeschichte, mehr als sein oder ihr Geschlecht, mehr als sein oder ihre sexuelle Orientierung. Und manchmal wird vielleicht ein bisschen zu sehr auf einzelne Layer geschaut.
Es ist sehr gut möglich. Ich meine, es ist ja auch insgesamt einfach super komplex. Also allein die Suche nach Identität, egal aus welcher Motivation heraus du das machst, so ob es irgendwie, also das kann ja genauso gut aus deutsch-deutscher Biografie heraus wie aus türkischer oder syrischer oder was auch immer Biografie heraus passieren, diese Suche. Und aus den unterschiedlichsten Motivationen. Und allein das ist ja so komplex, dass damit natürlich total viel einhergeht. Und ich glaube auch sehr viele, ich sag mal, der großen politischen Themen und Fragen, denen wir uns gerade stellen, habe ich so manchmal das Gefühl, sind einfach so menschliche Suchen nach irgendwie verstanden werden. So auch wenn ich irgendwie auf Leute treffe, die wie soll ich das sagen, die irgendwie so, also ich lebe hier in Köln. Köln ist eine super weltoffene Stadt und man hat manchmal das Gefühl, hier gibt es keine Probleme. So. Und dann gehe, also wenn ich wieder in die Heimat gehe, nach Mönchengladbach, es ist immer noch irgendwie eine relativ weltoffene Stadt, so soll es nicht sein, aber Mönchengladbach ist dann schon auch irgendwie in finanzieller, sozialer Hinsicht, in der Struktur schon deutlich diverser aufgestellt als irgendwie jetzt so der linksrheinische Teil von Köln. Und dann merkst du, dass du immer wieder auch Leute triffst, die in bestimmten globalen oder europäischen oder nationalen Entwicklungen nicht so richtig mitkommen. Die da fängt es irgendwie beim Gendern an oder so. Die verstehen das nicht, die kommen da nicht mit. Und auch das ist ja irgendwie, das kann schnell in so einer Einsamkeit münden und auch das führt dann dazu, dass sie irgendwie sich verstanden, also dass das irgendwie nach diesem Bedürfnis nach irgendwie verstanden werden, irgendwie aber auch des Verstehens, sich mit Leuten zusammenschließen, die auch ähnlicher Meinung sind. Insofern, ich glaube, dieses Einsamkeitsthema, das ist so ein großes Thema und das kannst du irgendwie aus jeder politischen Richtung heraus, also wenn wir jetzt irgendwie über das Politische sprechen, aus jeder politischen Richtung heraus irgendwie sehen und argumentieren. Insofern, das ist so ein bisschen wie, es fühlt sich so an nach, irgendwie alles beginnt und endet irgendwie mit Einsamkeit und mit dem Gefühl auch irgendwie verstanden zu werden. Ich glaube, sehr, sehr viel hängt damit zusammen.
Ja, also genau, gesehen werden, verstanden zu werden, sich wiederzufinden in etwas. Was würdest du denn sagen, explizit für für dich, was, welche Rolle spielt deine Familiengeschichte für dein Verständnis und dein Erleben von Einsamkeitsmomenten?
Ich habe relativ spät für mich erkannt, dass die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, also das, wie soll ich das sagen, dass so viele meiner deutschen Freundinnen und Freunde, die ich irgendwie hatte und habe, anders aufgewachsen sind als ich. Das habe ich irgendwie relativ spät erst verstanden. Für mich war das so, ich bin genauso aufgewachsen, ist doch irgendwie alles normal so, und ich habe mich auch nie als nicht deutsch gefühlt oder betitelt oder so. Aber dann doch relativ spät gemerkt, natürlich macht das mit dir auch was als Kind, wenn eines deiner Elternteile irgendwie nicht so gut Deutsch spricht oder du für bestimmte Dinge verantwortlich bist, für die andere Kinder in diesem Alter irgendwie nicht verantwortlich sind. Und auch relativ, also wirklich erst vor ein paar Jahren so richtig bewusst geworden, auch das ist kein Einzelfall von mir, sondern so geht es irgendwie ganz vielen Menschen auch in Deutschland. Das ist etwas so, also das war für mich so ein Moment, aus dieser Einsamkeit herauszukommen, aus diesem kurzen Moment des, ich bin für viele Dinge verantwortlich, irgendwie auch da rauszukommen und zu merken, so geht es irgendwie mehreren Menschen in meiner Generation, die ähnlichen Background haben. Ja, gleichzeitig auch, ich habe eben so über den Grimme-Preis und so gesprochen. Das ist irgendwie für mich, ich bin so der Erste in meiner Familie mit meiner Schwester zusammen, die so in der Medienbranche sind. Und wenn du dann wieder so zurückgehst in die Family, und damit meine ich nicht nur meine Eltern, sondern irgendwie auch, dann bin ich wieder bei meiner Oma. Und irgendwie will man sie auch mitnehmen auf die Reise und irgendwie ihr deutlich machen, so, da hat man gerade einen Preis gewonnen, und du merkst einfach so, wie groß aber auch diese Barriere ist. Und damit meine ich nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch diese soziale Teilhabebarriere. So, das ist einfach eine Generation, die wurde so sehr ausgeschlossen aus der Gesellschaft, dass irgendwie, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, auch diese Kluft sehr groß ist zwischen irgendwie erster und dritter Generation, wo irgendwie die erste Generation stand und wo die dritte Generation steht. Also das spüre ich persönlich auch sehr oft in meinem Alltag, so was für ein Riesensprung das ist, wenn ich irgendwie aus der Filmbubble heraus dann irgendwie wieder im Gladbach, irgendwie im Garten meiner Oma sitze und wieder zurückspringe. Ja.
Hat auch ein bisschen was mit, ja, mit Entwicklung zu tun, ne? Vielleicht auch ein bisschen halt eben was mit Aufstieg. Also du bewegst dich jetzt in einem Umfeld, der halt eben deinen Eltern, Großeltern und so halt fremd ist, weil sie sich in ganz anderen Kreisen aufgehalten haben. Was ich total interessant finde, wenn man die Lebensgeschichten von Menschen mit Migrationsgeschichte hört, dann sind es natürlich total individuelle Geschichten. Klar, wir sind alle Individuen, und trotzdem gibt es ganz große, starke Überschneidung. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Art von, bei vielen eine Art von Parentifizierung. Das heißt, eben durch die Sprachbarriere sagen irgendwie, okay, da übernehmen Kinder Aufgaben in einem Alter, wo sie eigentlich sich mit was anderem beschäftigen sollten. Also wo sie nicht die Eltern unterstützen müssen, in der Übersetzung von Behördendokumenten oder bei Behördengängen oder egal, auch einfach im Alltag, beim Einkaufen gehen oder irgendwas. Der Druck, der einhergeht, also was ich auch immer wieder eben höre, wird dir auch bekannt vorkommen, so ey, wir müssen noch besser sein. Wir müssen noch besser sein, um uns zu behaupten in der vermeintlich neuen Gesellschaft. Für dich ist es ja gar keine neue Gesellschaft, weil du bist als hier geboren. So. Und diese starken Überschneidungen, das finde ich echt immer wieder beeindruckend zu hören, dass es da diese große Gemeinsamkeit gibt, und gleichzeitig ändert diese Gemeinsamkeit natürlich nichts daran, dass sich alle damit auf eine Art einsam fühlen.
Total.
Weil die Herausforderung, die individuelle, wird dadurch natürlich nicht leichter oder irgendwas. Und du hast es gerade beschrieben. du hast es sehr spät erst realisiert, was da alles drinsteckt.
Mhm. Total, also richtig gut zusammengefasst. Ich finde aber das Gefühl der Einsamkeit, das wird nicht weniger. Umso wichtiger ist es, einfach zu merken, dass man mit etwas nicht alleine ist. Und es gibt sehr wenige Dinge im Leben, mit denen man wirklich, also wirklich alleine ist. So man findet immer irgendjemanden, dem es mal ähnlich ging oder gerade ähnlich geht oder was auch immer. Und auch das kennen wir ja alle. Es tut gut, auch darüber zu sprechen und irgendwie Erfahrungen zu teilen. Und wir müssen ja nicht alle irgendwie die Ersten sein, die Erfahrungen damit machen und irgendwie lernen, wie man damit am besten umgeht. Hat im Zweifel jemand vor uns auch schon gemacht. Und das ist wichtig, irgendwie aus diesem Gefühl der Einsamkeit auch herauszukommen. So. Aber also wie gesagt, für mich, ich habe erst sehr spät gemerkt, also dieses Gefühl der Einsamkeit, das kam bei mir erst sehr spät auf. So, das war vielleicht auch schon immer da, unterbewusst, aber so richtig realisiert habe ich das tatsächlich erst relativ spät.
Ich habe es in der Einleitung gesagt, dein Großvater, den du selber nie kennengelernt hast, persönlich, der ist wahrscheinlich im Rahmen des
Anwerbeabkommens.
Genau. Abkommens, danke. Anwerbeabkommens, wahrscheinlich in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen.
Genau.
Du hast im Zuge dessen über die Beschäftigung damit auch einen Film darüber gemacht, Gleis 11. Was würdest du sagen, was hat denn sich verändert? Von damals zu jetzt zu der dritten Generation?
Oh, einiges. Also zum Glück. Also politisch hat sich natürlich einiges geändert. So, wir sind in vielen Dingen irgendwie weitergekommen, zum Glück. So soll es ja auch sein. Es gibt trotzdem auch einige Dinge, aus denen wir aber, glaube ich, auch lernen können. So, was damals, also erst die, also als ich den wirklich so gegenüber saß und die halt auch als Filmemacher interviewt habe und nicht irgendwie nur aus meiner eigenen Biografie heraus, habe ich so richtig gespürt, wie es sich für sie anfühlt, also für die erste Generation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter anfühlt, dass sie die Sprache nicht beherrschen. Und das ist so etwas, damit bin ich in der Grundschule, ich sag mal, auf subtile Art und Weise schon immer konfrontiert worden, warum meine Oma zum Beispiel kein Deutsch spricht. Und du raffst das als 7-8-jähriges Kind nicht so. Das ist für dich ist das so, ich weiß nicht, vielleicht war meine Oma faul, vielleicht hat sie einfach die Sprache nicht lernen wollen. So. Und das ist auch das Bild, das dir irgendwie immer und immer wieder suggeriert wurde, so Leute wollen einfach die Sprache nicht lernen und wollen sich nicht integrieren. Und dann sitzt du diesen Menschen gegenüber, nicht nur meiner Oma, sondern es hat vor allem auch eine andere Protagonistin sehr emotional irgendwie erzählt, dass sie irgendwann vor dieser Entscheidung stand, als Gastarbeiterin in den 70er, 80ern in Deutschland. Du musst dir vorstellen, die kommen aus irgendwie 14, 15, 16 Stunden Schichten raus und also wirklich andere Schichten, als ich sie irgendwie im Büro habe und kommen da raus und sie stand vor dieser Entscheidung, irgendwie die Arbeitgeber hat zwei freiwillige Kurse angeboten und die waren wirklich freiwillig, die waren nicht verpflichtend. Das eine war ein Deutschkurs und das andere war ein Nähkurs mit türkischer Lehrerin. Und sie hat sich für den Nähkurs entschieden, weil es irgendwie nach der Arbeit hat sie gedacht, ich brauche das irgendwie jetzt gerade mal, um runterzukommen. Und das war eine Entscheidung, die sie bis heute bereut. So, sie ist in Tränen ausgebrochen, als sie mir das erzählt hat. Und sie bereut es bis heute, dass sie sich für den, so sagt sie selbst, für diesen blöden Nähkurs entschieden hat. Und ich finde das so absurd, weil es ist ja eigentlich genau das, was sie gebraucht hat. So, sie hat wirklich hart gearbeitet und es ist ihr absolut gutes Recht, wenn sie am Ende des Tages einen Nähkurs machen will, einen Nähkurs zu machen. So. Und nicht nach 15, 16 Stunden sich dann noch hinzusetzen als Analphabetin und zu sagen, ich lerne jetzt Deutsch. Und die Tatsache, dass das so auf staatlicher Ebene auch jahrzehntelang gar nicht gefördert wurde, gar nicht gewollt war und man sich dann wundert, irgendwie nach 20, 30 Jahren, dass diese Menschen gar kein Deutsch sprechen, das finde ich tatsächlich fatal. Und das ist etwas, das hat sich heute zum Glück verbessert, stückchenweise. Aber es gibt auch heute ehrlicherweise noch die Situation, auch das zum Beispiel habe ich von, also mehrfach von Menschen gehört, die so Integrationskurse und sowas anbieten, dass zum Beispiel im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine, wo sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland gekommen sind, und da war es zum Beispiel politisch sehr wichtig und gewollt, dass wir denen jetzt schnell Deutschkurse anbieten, weil wir ja nicht wissen, wie lange bleiben die hier bei uns. Und es ist wichtig, dass sie so von Anfang an die Sprache lernen können, kostenlos, wenn sie das wollen. Und im Zuge dessen, weil es gar nicht genug Plätze gibt, wurden eine ganze Reihe afghanischer, syrischer Geflüchteter aus diesen Deutschkursen wieder rausgeschmissen, weil sie irgendwie 2-3 Jahre jetzt drin waren und dann aber auch so, jetzt reicht's, jetzt müssen die nächsten rein. Und das ist zum Beispiel, also das hat mich total verletzt, als ich das gehört habe. Und das habe ich nicht 1-2 Mal gehört, sondern wirklich so mehrfach. Und das geht einfach damit einher, dass wir, glaube ich, politisch immer noch nicht verstanden haben, wie groß diese Aufgabe ist, Menschen Deutsch beizubringen. Das müssen wir so ernst nehmen und unser Bestes als Deutsche auch dafür tun, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, das zu lernen, wenn sie das lernen wollen. So, und da würde ich sagen, ja, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir sind längst noch nicht da, wo dass wir uns jetzt irgendwie zurücklehnen können und sagen können, ist jetzt alles besser.
Ja, ich glaube, es war dieser große Trugschluss damals und der Name Gastarbeiter sagt es ja auch schon alles. Mhm. Man ist davon ausgegangen, warum auch immer, ich habe immer noch keine gute Erklärung gefunden, man ist davon ausgegangen, dass diese Menschen kommen und dann zu Gast sind und ein bisschen arbeiten und dann wieder gehen werden.
Absolut.
Ich habe die Vermutung, dass da kein richtiger Plan dahinter gesteckt hat.
Mal ganz natürlich, ehrlich. Natürlich. Ich habe eine sehr persönliche Geschichte von meinem Opa und die hat mich damals wirklich so echt zu Tränen gerührt, als ich das gehört habe. Und also er kam 1966 nach Deutschland und eigentlich war es nicht sein Plan, nach Deutschland zu kommen, sondern er hat einen Freund in der Türkei begleitet zu dieser Aufnahmeprüfung, weil dieser Freund nach Deutschland kommen wollte. Und mein Opa ist in diesem Jahr, 1966, zum dritten und vierten Mal, es waren Zwillinge, Vater geworden und hatte auch keine wirtschaftliche Perspektive, keine beruflichen Aussichten dort, einfach wo er gelebt hat. Und dann hat er diesen Freund begleitet und irgendwie gesagt, so, ich mache diesen Test jetzt auch einfach mal mit. So. Und hat den Test mitgemacht und hat dann irgendwie die Nachricht bekommen, okay, er wurde aufgenommen, er hat das bestanden und er könne jetzt nach Deutschland. Und musste sich relativ kurzfristig entscheiden, ob er nach Deutschland kommt oder nicht. So. Und weil er einfach keine Perspektive hatte, jetzt irgendwie mittlerweile 4 Kinder hat, hat er gesagt, er geht jetzt mal für ein Jahr nach Deutschland, weil er muss irgendwie, er will seinen Kindern auch irgendwie was bieten und was aufbauen. Und er kam nach Deutschland und so wurde irgendwie aus einem Jahr 2 und natürlich war er irgendwie 1-2 Mal im Jahr auch wieder in der Heimat. Und 4 Jahre später, 1970, fährt er voller Vorfreude wieder im Sommer aus Deutschland wieder zurück in die Türkei, kommt zu Hause an und diese 2 Zwillinge, die ich erzählt habe, von denen ich erzählt habe, das ist unter anderem meine Mama, ist 1970 4 Jahre alt. Mein Opa kommt die Tür rein. Du musst dir, also was sein Vater fühlen muss, wenn er seine Kinder nur einmal im Jahr sieht, kommt zur Tür rein und die 4-jährige Tochter meiner Mama erkennt ihn nicht und dreht sich zu meiner Oma und fragt, wer ist das? Und dieser Moment hat bei meinem Opa eine ganze Welt zerbrochen, weil es das erste Mal war, dass seine Tochter ihn gar nicht erkannt hat. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, ich gehe nicht mehr zurück nach Deutschland ohne euch. Und weißt du, wir reden so oft über Familiennachzug und reden über so komplizierte Wörter, die irgendwie so fernab von Emotionen sind. Und wenn du dir aber vorstellst, da ist ein Mann, ein Vater, der irgendwie einmal im Jahr seine Kinder sieht und das Kind erkennt ihn nicht mehr, das ist das Menschlichste auf der Welt, dass du sagst, ich gehe entweder nicht mehr ohne euch zurück nach Deutschland oder wir gehen jetzt alle zusammen nach Deutschland. Aber dieser Familiennachzug, der wird ja auch heute noch irgendwie so als Explosion dargestellt, irgendwie so, als da ist alles aus dem Ruder gelaufen und dann kam irgendwie noch mehr und noch mehr. Und das ist so absurd, dass wir das nicht mitbedenken, dass wir am Ende des Tages irgendwie Menschen holen, die auch irgendwie Kinder sind, Väter sind, Freunde haben, was auch immer, mit all den gleichen Bedürfnissen wie wir selbst. Und als ich das gehört habe, das hat mich irgendwie echt zu Tränen gerührt, weil ich diesen komplexen Familiennachzug erstmals so richtig emotional aus dieser Perspektive gesehen habe.
Ja, ich fürchte, es ist genau einer der Gründe, weshalb es so merkwürdig technische Bezeichnung für diese Prozesse gibt. Familiennachwuchs geht ja noch, da steckt immer eine Familie drin. Aber einer der Gründe dafür ist, all diese Dinge zu entmenschlichen und irgendwie halt scheinbar die Gesellschaft davon wegzubringen, dass man das als etwas Menschliches und als einzelne Schicksale und Geschichten begreift. Mhm. Also, und das will mir tatsächlich auch nicht in den Kopf, weshalb man, statt sich darauf zu konzentrieren, was das immer alles für eine Belastung ist und welche Zahlen dahinter stecken und was es kostet und so weiter, zu sagen, jeder Mensch ist potenziell ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und kann halt einfach ein schöner Teil sein und jeder Absolut. Bringt Energie rein und ich scheue mich davor zu sagen, irgendwie hat einen Nutzen oder so, weil da geht es nicht mal drum, irgendeinen Nutzen zu haben oder so, aber es ist alles menschliches Potenzial. So, und das sind alles Einzelschicksale und ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr davon ausgehen, dass das alles eine Bereicherung ist.
Ja, absolut. Und
die Person eine Bereicherung
absolut.
Ist. Absolut. Jetzt ist es ja bei dir so, dass deine Familiengeschichte deine Tätigkeit als Filmemacher extrem prägt. So, also du nimmst dich dieses Themas an. Ist das, weil du sagst, okay, das ist das, was mich auszeichnet, da habe ich die größte Leidenschaft für, oder ist es, dass du sagst, so, hey, einer muss es machen, das sind die Geschichten, die erzählt werden müssen, das gibt's zu wenig, was ist denn die stärkste Motivation bei dir?
Also, zum einen bin ich relativ sicher, dass das jetzt nicht so, also ich habe nicht das Bedürfnis so, das ist das Einzige, was ich mache so und warum ich Film mache, so das auf keinen Fall. Es gibt auch ganz viele andere Themen, die mich irgendwie interessieren, die sehr viel mit mir zu tun haben, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Gleichzeitig ist das, also sind all diese Themen, sei es irgendwie diese Suche nach Identität, die Emotionalisierung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern oder einfach ein Abbild einer Lebensrealität junger Migrantinnen und Migranten, das ist einfach ein Herzensanliegen von mir und das ist irgendwie auch ein Motor von mir, einfach weil das nicht so oft gezeigt wird so. Und das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Aber ich würde nicht sagen, so dass die Reise da aufhört. So. Also es gibt auch andere Projekte, an denen ich arbeite, die weniger offensichtlich sind oder weniger damit zu tun haben, die mir genauso wichtig sind. So, was mir persönlich einfach wichtiger ist, ist, wenn ich so als Filmemacher gebe ich auch sehr viel von mir immer in ein Projekt rein. Und du kennst es selber, so Projekte dauern auch manchmal 1, 2, 3, 5 Jahre, so wie auch immer. Und wenn du so lange an einem Projekt arbeitest und so viel von dir reingibst, dann ist so meine Prämisse immer dafür, das muss irgendwie auch was mit mir zu tun haben, im Sinne von, ich möchte auch das Gefühl haben, ich kann einen aktiven Beitrag zu diesem Projekt leisten, auch inhaltlich. Und wenn ich das Gefühl habe, es gibt jemanden, den habe ich im Kopf, der kann das noch besser, weil er vielleicht noch näher an dieser Thematik dran ist, dann bin ich der Erste, der sagt, vielleicht ist das Projekt nicht bei mir in besten Händen aufgehoben, sondern ich gebe das jemand anderem weiter. Und das ist so etwas, was auch die deutsche Filmlandschaft, glaube ich, lernen muss, dass man auch mal loslässt so und nicht sagt, so, ich mache alles, sondern also da fängt es ja irgendwie schon an, dass wir irgendwie als Männer sagen, so jetzt lass doch mal eine Frau irgendwie das aus ihrer Perspektive schreiben. So, es kann doch nicht sein, dass wir seit 50 Jahren all diese Themen irgendwie, dass da Männer in der Runde sitzen und nur Männer irgendwie auch weibliche Themen irgendwie erzählen. So, also da fängt es schon an, so bei diesen banalen Kleinigkeiten, wo man ja heute so Gott sei Dank sagt, so, ja, nee, das, also, das geht so nicht mehr.
Hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat?
Total. Also ich muss sagen, ich mache jetzt also Film seit vor 10 Jahren angefangen, aber so mache das doch noch nicht ewig lang auf dem Level, wo ich das jetzt gerade mache. Aber ich spüre schon eine Veränderung. So, und ich spüre auch den Willen von so in dieser Branche und auch in Sendern zur Veränderung. Das dauert manchmal etwas länger, aber solange der Wille da ist, finde ich, ist das, also das ist das Wichtigste.
Ja. Ja, oder zumindest der erste wichtige Schritt, ne? Also ich erlebe es auch so für eine Veränderung auf jeden Fall. Ich merke es immer daran, dass die Frauen, mit denen ich schon viel gearbeitet habe, dass die nicht mehr verfügbar sind, weil die so gut gebucht sind. Mhm. Also da hat sich auf jeden Fall viel verändert. Also das war, hey, hier, Projekt, hast du Lust? Oh nee, du, in den nächsten 12 Monaten bin ich ausgebucht. Aber das ist ja schon mal eine positive Entwicklung auf jeden Fall. So. Ja? Gleichzeitig, ich muss auch sagen, andersrum die Perspektive, es ist auch ein Trugschluss zu denken, weil man ein weißer Mann ist, würden einem die Dinge zufliegen oder so. So ist es halt eben in unserer Branche auch nicht. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich von irgendeinem Bro-Business irgendwie profitiere oder meine Buddies irgendwo zu sitzen habe, die mich irgendwie pushen, weil sie auch männlich und weiß sind oder so, erlebe ich zumindest so auch nicht. Es ist ein Kampf auf vielen Ebenen. Aber ich sehe auf jeden Fall auch die positive Entwicklung. Und was ich vorhin meinte, ich glaube, das größte Problem ist immer, wie sind die Strukturen aufgebaut und wer sitzt in diesen Strukturen drin? Wer sind die Entscheidungsträger? Und ich glaube, du kannst davon auch ein Lied singen, wie das in der Vergangenheit war, wenn du Geschichten über Menschen mit Migrationshistorie erzählen wolltest und auf wie wenig Verständnis das bei Sendern gestoßen ist.
So. Total. Und das ist auch etwas, was ich nur bedingt anderen Menschen vorwerfe, weil wenn dir Berührungspunkte zu bestimmten Dingen fehlen, weil du sie nie durchlebt hast, wie sollst du das in dem Ausmaß fühlen, wie ich es fühle? So, und genau deswegen sind wir bei diesem Punkt, genau deswegen ist Diversität so wichtig. Und auch zu dem, was du gesagt hast, also klar, irgendwie auch als weißer Mann fliegt dir nicht irgendwie, gerade in dieser Branche nicht, alles irgendwie hinzu. Aber es gibt ja zum Beispiel so dieses, es gibt mittlerweile irgendwie Erkenntnisse, dass wir Menschen, die ähnlicher zu uns selbst sind, so die, mit denen wir viele Ähnlichkeiten teilen, dass wir die subtil und unterbewusst als kompetenter einstufen als irgendwie andere Leute. Und genau an diesem Punkt ist es auch total wichtig, dass wir, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt irgendwie die ARD-Intendantinnen seit 1950 anschauen, so erschrecken viele Männer. So, und so genau aus diesem Grund ist Diversität so wichtig, weil wenn da mal eine Frau sitzt, wenn da mal jemand mit irgendeiner Diskriminierungserfahrung, welche auch immer sitzt, ob jetzt irgendwie Ostdeutsch, Westdeutsch, was auch immer, es muss auf so vielen Ebenen muss Diversität abgebildet sein, damit, also, weil es auch einfach so, es ist ja auch in Deutschland, es ist ja auch einfach die Lebensrealität. So, es ist einfach, es ist irgendwie so, das, was in Deutschland irgendwie an Diversität vorherrscht, das muss auch in diesen Institutionen irgendwie abgebildet sein, damit wir nicht in diesen Trugschluss verfallen, am Ende einfach uns in kleinen Bubbles zu bewegen aus Leuten, die uns ähnlich sind. Das wurde auf jeden Fall jahrzehntelang gemacht. So. Und das ist eher dieses Subtile, das da immer mitschwingt.
Ja, total. Genau, wem gesteht man Kompetenz zu? Genau. Da kann man für sich selber mal ein kleines Experiment machen, wenn man eine Person sich gegenüber hat, die kein perfektes Deutsch spricht, was es mit einem macht, welche Kompetenz, also auch welche intellektuelle Kompetenz man der Person noch zugesteht. Also da kann man sich mal gut selber beobachten. Also
total.
Ich für meinen Teil bin so heilfroh, dass ich die deutsche Sprache nicht lernen musste, sondern damit aufgewachsen bin, weil es wirklich so schwierig ist. Ich wäre dem, glaube ich, und ich habe kein Sprachtalent, ich wäre dem nicht gewachsen gewesen. Und ich glaube, mein gesamtes Berufsleben wäre anders verlaufen, wenn ich die sprachlichen Fähigkeiten nicht hätte. Und meine Gegenüber gedacht hätten so, naja, wenn er nicht richtig Deutsch sprechen kann, dann kann er wahrscheinlich auch keine guten Filme machen. Oder so.
Ja.
Insofern hast du total recht. Ist das, sich dieser Themen anzunehmen in deiner Arbeit beim Filmemachen, ist was Freiwilliges. Mhm. Und trotzdem kann es eine Last sein. Also gibt es Momente, wo du denkst so, hey, ja, ich sehe, da ist so viel die Notwendigkeit, solche Geschichten zu erzählen und du siehst dich auch ein Stück weit irgendwie in der Verantwortung, das zu übernehmen. Oder ist es auch manchmal, dass du denkst so irgendwie, ey, irgendwie jetzt gerade wäre mir viel mehr nach.
Was total. Ich glaube, dass wirklich das schlimmste Gefühl daran ist, zu spüren, wie viel Hoffnung andere Menschen in dich stecken, weil du diesen Weg gehst und irgendwie vor dir vielleicht auch noch niemand diesen Weg gegangen ist. Und wenn Leute irgendwie dir ganz offen und ehrlich spiegeln, wie wichtig das ist, dass du diese Themen irgendwie in die deutsche Medienlandschaft bringst, dann schleppst du die ganze Zeit so einen Rucksack mit ganz viel Verantwortung mit. Und das ist etwas ganz anderes, ob ich irgendwie ganz entspannt irgendwie einem Sender gegenüber sitze und zurücklehne so und irgendwie ganz offen in so ein Gespräch reingehe, oder ob ich einfach schon drei Rucksäcke mit super viel Verantwortung mit in dieses Gespräch nehme, die ich eigentlich gar nicht mitnehmen möchte. So, es ist ja irgendwie, man nimmt es automatisch mit. Und das ist auf jeden Fall, also das macht auf jeden Fall was mit einem. So, nicht erst seit gestern, sondern irgendwie immer und immer wieder. Weil man ja auch einfach so, dadurch, dass einem Leute vertrauen, irgendwie nochmal einen anderen Anspruch auch an sich selbst hat, im Sinne von, jetzt darfst du es auch nicht verkacken. So, also Leute supporten dich. So Gleis 11 wurde in erster Linie erstmal gecrowdfundet, weil Sender das nicht finanziert haben. Und in dem Moment, wo irgendwie mehrere hundert Leute, egal wie viel Geld, reinstecken in so ein Projekt, ist das einfach eine Riesenverantwortung. Und das macht natürlich was mit dir, wenn du weißt, jetzt musst du das auch irgendwie, jetzt musst du dem gerecht werden, in vielerlei Hinsicht. Also das ist so etwas, wenn ich das ablegen könnte, würde ich sehr gerne ablegen, aber so richtig ablegen lässt sich das leider nicht.
Und dazu kommt ja noch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, kann ich jetzt nur aus meiner Warte sagen, Filme machen, wenn man in der Position steht, in einer verantwortungsvollen Position, da arbeiten wir sehr ähnlich, du bist auch Produzent und Regisseur, genau wie bei mir, das ist oft auch eine einsame Tätigkeit, weil am Ende des Tages liegen dann Entscheidungen bei uns und da gibt es dann niemanden, der sagt so, ja komm, lehn dich zurück, ich entscheide es für dich. Oder also der Prozess selber ist ja schon oft wirklich hat einsame Aspekte, sagen wir mal so. Oder wie ist es bei dir?
Doch, fühle ich auf jeden Fall sehr. Ich habe das immer wieder mal bei mir auch beobachtet, dass ich so meine Erschöpftheit immer wieder vor allem in so kleinen Momenten im Supermarkt spüre, wenn mir es da einfach schwerfällt, noch eine Entscheidung zu treffen, so ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Produkt A oder Produkt B irgendwie mitnehme oder was ich heute Abend koche, weil du halt einfach aufgrund dieser Konstellation und irgendwie auch gewissermaßen der Einsamkeit auch einfach sehr viele Entscheidungen alleine treffen musst. Und klar, macht das was mit dir, und wir haben alle irgendwie nur eine begrenzte Kapazität an Energie und irgendwie an unser Gehirn kann nicht ewig lange gute Entscheidungen hintereinander treffen. Also das spüre ich auf jeden Fall auch.
Wie gehst du denn damit um? Also ich meine sowohl halt eben so eine Herausforderung als auch, wie gesagt, Momente der Einsamkeit, die im Zusammenhang stehen mit deiner Migrationsgeschichte, mit deiner Familiengeschichte. Hast du dir da Tools angeeignet oder was machst du, um da rauszukommen oder einen Umgang damit zu finden?
Es gibt tatsächlich verschiedene Dinge. In erster Linie finde ich, habe ich so in den letzten Jahren für mich einfach erstmal so eine Sensibilität entwickelt, um überhaupt rechtzeitig festzustellen, wo ich irgendwie, an welchen Stellen ich irgendwie Leute dazu holen kann, nach Hilfe fragen kann, so, dass es schon etwas ist, das ich wirklich aktiv lernen musste. So, ich kann in vielen Bereichen einfach Leute um Hilfe bitten. Das ist völlig okay. So, und möchte auch jeden anderen irgendwie zu motivieren, weil ich lang genug irgendwie selbst auch gedacht habe, so, nee, das packe ich schon irgendwie selber und ich treffe da jetzt schon irgendwie eine Entscheidung. Muss man nicht, man muss nicht alles im Leben irgendwie alleine entscheiden. Und dann gibt es ganz viele Kleinigkeiten. Also ich habe total viel Spaß daran, irgendwie alleine in der Küche zu stehen und zu kochen. Ich habe total viel Spaß daran, eine Runde schwimmen zu gehen oder mich auch einfach mal mit einem Kaffee irgendwo hinzusetzen, Handy wegzupacken und nicht Leute zu stalken, sondern so einfach Leute zu beobachten. So, also irgendwie mich in den Park zu setzen und einfach mal zu schauen. So, was, keine Ahnung. Und wenn es nur die Enten sind, die ich gerade beobachte, sind schon so viele, viele kleine Momente. Ich gehe total gern mit meinem Hund in den Wald spazieren und ja, es gibt so viele Sachen, die so ganz viele kleine Momente auch irgendwie, die, die mir helfen, in solchen Situationen auch wieder rauszukommen und irgendwie Kreativität und Energie auch wieder zu tanken und auch mal diese, auch in meinem, also auch mal zu stoppen, so dieses, ich muss jetzt gerade keine Entscheidung treffen, ist okay, so ich kann jetzt auch erstmal, muss keine Entscheidung treffen, ich tanke jetzt erstmal wieder ein bisschen Kreativität und Energie und kann danach immer noch Entscheidungen treffen.
Klingt nach einem gesunden Umfeld, das du hast, wenn du sagst, da sind Menschen, an die du dich wenden kannst.
Absolut, total. Und also ja, es ist super, super wichtig, natürlich irgendwie so ein Umfeld zu haben. Ich muss aber auch, also wie gesagt, ich möchte auch trotzdem irgendwie auch dazu motivieren, dass man diesen Schritt macht und irgendwie wen auch immer irgendwie anspricht. Weil auch wenn ich dieses gesunde Umfeld hatte, ich für mich hatte, habe wirklich lange gebraucht, um irgendwie aktiv Leute in meinem Umfeld überhaupt nach Hilfe zu fragen. So. Also das ist super wichtig. Und klar, es ist aber auch ein Privileg, dass man, also wenn man dieses Umfeld hat und Leute einem helfen, das ist mir natürlich auch bewusst.
Ja, ich hatte hier in dieser, also es ist eine Sonderedition, diese Staffel Podcast, eine Sonderedition zum Thema Einsamkeit. Und wir hatten hier auch Gespräche, wo es halt eben um Menschen ging, die halt diese Kraft nicht mehr aus sich selber heraus aufwenden können. Ne? Und was kann da das Umfeld machen? Was kann eine Gesellschaft machen, wenn sie das beobachtet? Und dieser aktive Schritt auf Menschen zu, der gar nicht so einfach ist. Also weil man ja natürlich auch so eine Schranke hat und manchmal auch denkt, so ist es jetzt übergriffig. Ist es übergriffig, wenn ich einen Menschen anspreche? Und eigentlich kommen wir in den Gesprächen immer wieder auf den Punkt, dass also erstens sich lieber einen Korb abholen, als es zu unterlassen und halt eben eine Chance zu unterlassen, sozusagen, einen Menschen zu erreichen. Und das andere ist, dass es vielleicht oft gar nicht so viel braucht. Also du musst nicht dann für andere Menschen, wo du das Gefühl hast, geht's vielleicht gerade nicht so gut oder braucht vielleicht mal ein Gespräch oder so. Du musst nicht das Leben dieser Person irgendwie halt regeln
Absolut.
Oder in den Griff nehmen. Manchmal hilft dann halt, ja, das kurze, nette Ansprechen vorm Supermarkt, um schon mal so ein bisschen eine Dynamik irgendwie reinzubekommen.
Total, ja.
Nochmal so oft das auf deine Tätigkeit zurückzukommen, das Filme machen, was ja dann halt eben für eine Sichtbarkeit sorgt, eine Sichtbarkeit für Lebensrealitäten, eine Sichtbarkeit für Situationen, in denen Menschen sind, darüber Empathie stärken bei Zuschauenden. Was ist denn nötig, damit das mehr stattfindet? Also wir waren schon so bei den Strukturen der Entscheidungsträgerinnen, so dass sich da auf jeden Fall was ändern muss. Was sind denn die Barrieren, die du noch siehst? Also ich habe das Gefühl, dass es dass es ein wachsendes Selbstbewusstsein gibt, Geschichten zu erzählen, rauszugehen von Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Es gibt wirklich inzwischen großartige Bücher dazu, es gibt großartige Filme, natürlich immer noch viel, viel weniger, aber das sorgt ja dafür, dass diese Erzählungen Teil unserer gesamten Gesellschaft werden. Und trotzdem scheint es mir noch zu wenig zu sein. Was würdest du sagen, wo sind denn die Hürden?
Also tatsächlich nach wie vor allem das Strukturelle. Also es ist super wichtig, dass Redaktionen, die Chef- und Chefinnen-Etagen, Intendanzen möglichst divers, also wie gesagt, divers in vielerlei Hinsicht. Da spreche ich jetzt nicht nur von Migration, sondern es müssen alte Menschen wie junge Menschen abgebildet werden und. Dass das einfach präsent ist, weil damit schaffen wir vor allem ein Bewusstsein für ganz viele Lebensrealitäten und Themen in ihrer Wichtigkeit. Was ich zum Beispiel total oft erlebe, ist, dass so im Kontext von Migration, da kommt jemand mit einer spannenden Projektidee und ich finde die super wichtig und ich merke auch selber direkt als Filmschaffender, doch, du hast einen starken USP, so das gibt es irgendwie noch nicht. Und dann geht die Person irgendwie zu einem Sender und pitcht und dann wird dieses Projekt so in eine Schublade gestoßen so und diese Schublade heißt Migration und das ist irgendwie, das zeigt eigentlich, das ist schon so einfach ein Teil des Problems, wenn wir irgendwie so Thema A und Thema B, die wirklich sehr wenig miteinander zu tun haben und das Einzige, was sie miteinander zu tun haben, ist, dass es irgendwas mit Migration ist, in einer Schublade sind, so, das ist so, wie wenn du eine zweite Schublade hast, die da heißt irgendwie Thema Frauen, Thema Männer. So, das ist also, das ist ja so, das ist nichts, was ich in eine Schublade packen kann. Aber das passiert vor allem dann, wenn dieses Feingefühl, wenn diese Emotion, irgendwie dieses, ich fühle, was du mir gerade pitchst, wenn das fehlt. So. Und das ist vor allem das Strukturelle, das ich sehe. Wie gesagt, wir machen Fortschritte, so, das muss ich auch immer gleichzeitig sagen. Aber es ist auch schon aktiv an den Sendern gelegen, da irgendwie auch Gas zu geben und sich auch anders aufzustellen.
Okay, ein guter Appell. Oder du musst zu einem Sender gehen und musst da Redakteur werden und die Formatentscheidung treffen.
Das überlege ich mir nochmal.
Komisch, wundert mich gar nicht, dass du ja, nicht grade, sofort sagst, ich bin dabei.
Ja, vielleicht irgendwann mal. Gerade fühle ich mich als Produzent, fühle ich mich ganz wohl.
Ja. Ich habe das, ich empfinde es wirklich als Glück. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass ich da diese Role Models-Reihe hatte. Mhm. Und es waren 7 Porträts über Frauen. Und der Ansatz war zu sagen, okay, das sind Frauen, die in ihrem Bereich sehr erfolgreich sind, in ihrem Genre, Sportlerin, Unternehmerin, whatever, und das aber immer verbinden mit einer gesellschaftsrelevanten Haltung. So, das war der Ansatz. De facto waren 4 dieser 7 Frauen Personen mit einer ganz klaren Migrationsgeschichte. Mhm. Und das wurde auf eine Art selbstverständlich miterzählt. Und das ist für mich vielleicht einer der schönsten Aspekte an dieser Reihe, dass das halt nicht den Stempel bekommen hat, so darum geht's, sondern halt einfach, es war Teil dieser Person und wurde miterzählt. Und das ist das, glaube ich, auch, was du gerade meintest, ne? Dass man da nicht dann immer sofort drauf guckt und sagt, es ist eine Migrationsgeschichte, das packen wir mal hier hin. Nee, da haben wir diesen Monat schon was von.
So, ja, ja,
das können wir gerade nicht machen.
Und selbst so, bei den, also selbst in den, also selbst wenn wir jetzt von Role Models sprechen, bei den Frauen, die da porträtiert wurden, also da habe ja auch ich so viele Gemeinsamkeiten, wenn ich mir das anschaue, unabhängig von Migration. Das ist genau das, was ich meine. So, es ist nicht gut, egal in welchem Kontext, wenn wir anfangen, Menschen in Schubladen zu stecken, sondern irgendwie, wir müssen wirklich lernen, so mit einer gewissen Offenheit daran zu gehen. So, und dann werden wir bei jedem Menschen gegenüber, werden wir irgendeine Parallele feststellen, so, weil wir am Ende des Tages alle Menschen sind, so, und irgendwie, wenn es das Gefühl von Einsamkeit ist, so, eine Parallele wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit geben.
Ja, voll. Voll, also waren ja auch alles Personen, die für mich inspirierend waren, obwohl sie Frauen waren.
Ja.
Und obwohl sie eine andere Lebensgeschichte haben und so. Shadash, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir haben alle so viel gemeinsam. Lasst uns darauf schauen und nicht auf das, was uns voneinander unterscheidet. Bei allem Respekt für die Unterschiede.
So. Absolut.
Wir haben immer noch diese schöne Abschlussrubrik, nämlich einen Beitrag zu unserer Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify. Kommt dir ein Song in den Sinn, den du dabei steuern möchtest?
Ja, tatsächlich. Es gibt einen alten türkischen Song aus den 70ern, der bei mir irgendwie so ganz, ganz große Heimatgefühle auslöst. Der heißt Memleketim von Ayten Alpman. Man muss bei diesem Song leider immer dazu sagen, dass er wirklich mehrfach von türkischen Faschisten auch missbraucht wurde für andere Zwecke. Aber gerade deswegen ist mir es irgendwie so wichtig auch, so, ich höre diesen Song total gerne und bei mir löst er alles andere als Faschismus im Kopf aus. Und ich habe diesen Song vor einigen Wochen, da saß ich in einem Café und da ging dieser Hitlergruß von Elon Musk viral und saß im Café und habe mir das irgendwie angeschaut. Und im Hintergrund lief, das erste Mal lief da ein türkischer Song, lief genau dieser Song. So, und in dem Refrain singt Ayten Alpman, meine Heimat ist eine andere. Und du siehst so irgendwie diesen absurden, crazy Typen mit dem Hitlergruß und hörst im Hintergrund, meine Heimat ist eine andere. Und das ist das, was dieser Song bei mir auslöst. Irgendwie ein, wir können daran arbeiten, so, meine Heimat ist eine andere. Und ja, und irgendwie jedes Mal, wenn ich den Song höre, fühle ich mich wirklich sehr in mein Kinderzimmer versetzt, weil dieser Song auch wirklich sehr, sehr viel bei uns zu Hause lief.
Schön. Aber in Verbindung mit Erinnerung, Musik, die Erinnerung hervorruft und die ja irgendwie auch so gut konservieren kann, ähnlich wie Gerüche. Mhm. Sehr gut. Ich habe auch einen Song, ja, der ist auch älter und ist auch verbunden einfach mit positiven Erinnerungen. Der ist aber total profan, passt aber vielleicht jetzt zur Zeit. Und zwar es ist ein Song von The Undertones, also Punkrock-Zeit, und er heißt Here Comes the Summer. Und schwingt natürlich ein bisschen auch der Wunsch mit, dass jetzt der Sommer auch endlich mal kommt.
Oh ja.
Ich hoffe, dass wir das dadurch beschleunigen können. Und es ist wirklich einfach eine sehr positive, auch ganz schön poppige Nummer, aber mit einer Punkrock-Attitüde vorgetragen von sehr jungen Menschen damals. Es ist was mich immer wieder beeindruckt. Britische Musiker und Musikerinnen, die in einem extrem jungen Alter schon so großartige Songs schreiben konnten und so ein gutes Gespür hatten für Komposition und oft auch ganz viel Talent. Also wenn ich an Bands wie Specials oder Madness denke, die hatten wirklich wahnsinnige Fähigkeiten auch an den Instrumenten, und das in einer Kultur, die jetzt nicht wie die in der armenischen oder so halt das Instrumentale von klein auf fördern oder so, wo ich mich immer frage, wo habt ihr das denn gelernt? Wo kommt das her? Also ein Song, der mein Herz öffnet.
Hör ich mir an.
Shadash, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Hier kommt noch ein Handlungsauftrag. Schaut euch alle Uncivilized, die Serie, an. Wirklich extrem sehenswert. Ich hatte viel Freude beim Schauen und es ist informativ. Es ist ja einfach sehr, sehr toll. Noch eine Handlungsanweisung. Abonniert diesen Podcast. Animiert andere Menschen dazu, ihn zu hören. Und ich hoffe, ihr hattet wie angekündigt gute 60 Minuten. Und Shadash und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.